Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Deep Dive mit Rainer Seele, dem ehemaligen Chef vom OMV, heute Investor und Unternehmer. Herr Seele, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Herzlichen Dank, herzliches Grüß Gott.
Vielen Dank für Ihre Zeit, wir haben einen coolen Anlass, Kapitalrunde von Elephant Skin, dort sitzen Investor und verdoppeln dieses Investment. Aber bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, würde ich gerne die Zeit nützen, auch um ein paar weltpolitische Einschätzungen von Ihnen zu haben, was die Wirtschaft anbelangt, Inflation und andere Themen, die einfach unter den Nägeln brennen. Zuerst aber die Frage, was machen Sie aktuell? Was heißt Unternehmer und Investor?
Na, ich bin als Unternehmer sehr stark beratend tätig, und insbesondere in der arabischen Region. Die ist sehr spannend, weil dort eine sehr schnelle Transformation läuft. Insbesondere die Transformation, die wir natürlich im Energiebereich hin zu Nachhaltigkeit erleben. Und da bin ich natürlich von der Ausbildung her prädestiniert. Auf der anderen Seite finde ich es sehr spannend, dass wir überall, insbesondere in Europa, hochinteressante Start-up-Unternehmen haben. Und denen mit meiner Expertise zu helfen, auch als Investor finanziell unter die Arme zu greifen, ist eine sehr spannende Aufgabe.
Ist der Markt, in dem Sie tätig sind, im Nahen Osten interessant und offen für unsere Startups? Ist das eine Opportunity für unsere unternehmerischen Köpfe?
Ich glaube, die ist sehr attraktiv, die Region. Denn wenn Sie sich mal anschauen, das ist so eine Win-Win-Situation. Die Start-up-Unternehmen, die haben eigentlich einen Mangel an Kapital. Die haben Überschuss an Kapital. Aufgrund der hohen Energiepreise sitzt da sehr, sehr, sehr viel Kapital. Und das Interesse, was gerade in der Region besteht, ist Technologie. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und da sind gerade Start-up-Unternehmen sehr smart. Die entwickeln neue Technologien mit all den Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist eine gute Eintrittskarte.
Bleiben wir noch ein bisschen in Europa. Wie sehen Sie hier die gesamtwirtschaftliche Situation? Wir reden sehr viel dieser Tage insbesondere über Rezession in Deutschland, zumindest technische Rezession in der Industrie in Österreich, Preisfaktoren sozusagen in Europa. Wie schätzen Sie die Lage in Europa ein, auch vor dem Hintergrund der globalen Wettbewerbsfähigkeit?
Na, ich sehe natürlich schon, dass Europa in einer sehr schwierigen Situation derzeit sich befindet. Ja, aber irgendwann ist auch mal Licht am Ende des Tunnels. Nur wir müssen sehen, dass wir das Licht selber anschalten. Da haben wir ein paar Möglichkeiten. Wenn wir uns das anschauen, worunter leidet Europa? Das sind die hohen Produktionskosten. In erster Linie fallen uns jetzt ein, weil im letzten Jahr die Energiekosten so stark gestiegen sind. Die sind immer noch auf einem unglaublich hohen Niveau. Anhand von Zahlen, schauen Sie sich an, in Europa haben wir derzeit fürs Gas einen Preis, der so um die $9 per MMBTU ist. Die Amerikaner können mit 2,5 als Basis ihre Kalkulationen machen. Und darum sehen wir, dass gerade die energieintensive Industrie sehr stark mit verliebten Augen natürlich in Regionen schaut, wo wir günstige Roh- und Energiestoffkosten haben. Und darum sind natürlich die Regionen Mittlerer Osten und insbesondere USA hier zwei bevorzugte Regionen, wo Europa mit dem derzeitigen Umfeld schlichtweg meines Erachtens die Wettbewerbsfähigkeit verliert. Wir sehen ja, dass hier quasi Kapazitäten zurückgefahren werden. Wir sehen, dass da ein Mitarbeiterabbau gemacht wird, weil man die Energiekosten selber leider Gottes nicht senken kann. Da müssen wir ansetzen. Und da müssen wir auch sehen, dass wir mehr Anreize haben, dass gerade in neue Technologien hier mehr investiert werden kann. Denn das ist, glaube ich, der größte Wettbewerbsfaktor, den wir hier in Europa haben. Wir waren schon immer das Land der Ingenieure. Dass wir da mehr Impulse setzen. Selbst da macht Amerika uns derzeit einiges vor, dass es Anreize gibt, gerade in nachhaltige Projekte zu investieren. Ich sehe das beim Ammoniak, also bei blauen und grünen Ammoniak, wo man dann in die Wasserstoffwirtschaft letztendlich investiert. Da kann Europa deutlich mehr tun.
Das heißt, der Preisunterschied $9 versus 2,5 ist betriebswirtschaftlich fast eine Katastrophe, aber Sie sehen schon einen Hebel und Ausweg über Innovation, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber was wir natürlich auch sehen, ist, wir haben natürlich die jeweiligen Märkte zu bedienen. Ja? Das heißt, Europa kann mit diesen Energiekosten sicherlich nicht den amerikanischen Markt bedienen. Aber Sie müssen natürlich dann auch diese günstigen Energiekosten wiederum übersetzen. Sie haben zusätzliche Transportkosten und Veränderungskosten. Das ist nicht mehr dann entscheidend. Aber für uns ist dann der amerikanische Markt auch mit europäischer Produktion sehr schwer zu bedienen. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass wir auch gewisse Anreize setzen, dass unser Markt selber für uns auch attraktiv bleibt.
Werden die Energiepreise hoch bleiben? Haben Sie da eine Einschätzung dazu?
Also wenn wir uns das Öl anschauen, dann werden wir sicherlich irgendwie die 80 Dollar jetzt auch noch für eine ganze Zeit sehen. Ich sehe, dass die OPEC hier mit den Entscheidungen sehr stabilisierend wirkt. Wir werden beim Gas dieses Niveau, das zwei- und dreimal so hoch ist, trotz der vollen Gasspeicher, das ist ja etwas überraschend, nicht? Normalerweise haben wir im Sommer einen weiteren starken Preisverfall gesehen, wenn die Speicher hoch sind. Also beim Gas bleiben wir bei einem hohen Niveau und da wird es abhängen, ob wir nun wirklich einen kalten Winter bekommen werden oder nicht, ob sich da eine Entspannung weiter zeigt.
Was hat das für Auswirkungen oder was wird das für Auswirkungen auf die Inflation haben aus Ihrer Sicht? Wird sie dann auch hoch bleiben und müssten wir da oder wie müssten wir da dagegen steuern?
Naja, wir haben jetzt natürlich eine Inflation, die insbesondere aus dem letzten Jahr getrieben ist. Da haben wir ja gesetzt, wir sehen ja, dass jetzt auch in einigen Ländern die Inflation beginnt abzubröckeln. Aber wir haben natürlich weitere Zinsschritte. Erst gestern haben wir gesehen, dass die EZB auf 4,25 den Leitzins weiter erhöht hat. Das heißt, wir werden ein Umfeld haben, das für Investitionen schwieriger ist. Die Finanzierungskosten steigen deutlich. Das ist insbesondere für Start-up-Unternehmen natürlich ein ganz schwieriges Umfeld, weil die brauchen günstige Finanzierung. Die haben jetzt natürlich eine Konkurrenz, weil alternative Anlagemöglichkeiten jetzt für Investoren auf einmal im Wettbewerb dazu stehen. Das heißt, wir werden insbesondere die hohen Finanzierungskosten noch eine ganze Weile sehen. Für mich wird entscheidend sein, dass wir Impulse bekommen, dass das Verbraucherverhalten sich wieder verbessert. Denn was wir derzeit erleben bei all den Industrien, wenn Sie die Publikation aus den zweiten Quartalsberichterstattung sehen, ist, dass wir eine außerordentlich schwache Nachfrage haben. Ja? Man hofft auf niedrigere Kosten, niedrigere Preise und darum fährt man die Lager eher zurück, als dass man wieder eine Bestellung aufgibt.
Ein Thema würde ich noch gerne diskutieren, bevor wir auch ins Elephant Skin, in die Elephant Skin-Geschichte einsteigen. Die Abhängigkeiten. Wir reden sehr viel davon, dass Europa unabhängiger werden muss in Rohstoffen, in Energie, auf allen möglichen Ebenen. Und unlängst aber hat aber zum Beispiel Herbert Diess, ehemaliger VW-Vorstand, gesagt, dass die Abhängigkeiten durchaus gut sind, weil man dann gezwungen ist, miteinander zu reden, miteinander im Frieden, sagen wir das so, zu reden. Wie sehen Sie das? Soll Europa überall schauen, dass sie unabhängig bleibt oder haben die Abhängigkeiten auch einen gewissen wirtschaftlichen Wert?
Das kommt immer drauf an. Also ich bin ja immer in dem gleichen Kontext, wenn es sich um gegenseitige Abhängigkeiten handelt. Ansonsten bei einer einseitigen Abhängigkeit kommt eine Dominanz- und Marktmacht, wenn man dann in Verhandlungen geht. Da kann man also bei allen friedlichen Lösungen, das führt zu Spannungen, wenn es einseitige Abhängigkeiten sind. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die starke Stellung von Europa auch wesentlich stärker uns bewusst sind und nutzen. Und die Abhängigkeit von anderen in Europa war immer eine technologische Abhängigkeit. Und darum bin ich immer sehr vorsichtig gewesen, dass wir unsere Technologien dahergeben. Sehr häufig war das eine Forderung, gerade von solchen Ländern. Erinnern wir uns zurück, wenn man nach China gegangen ist, dann war die Forderung, ihr müsst aber auch eine Technologie mitbringen. Und mitbringen ist eine Sache, übergeben ist eine andere Sache. Ja, das heißt, wir machen dann unsere Wettbewerber stark und sie technologisch stark zu machen, ist schwierig. Und das ist auch wichtig und das ist für mich eine klare Empfehlung an Politik und Wirtschaft, dass man darauf achten muss, dass man auch das richtige Umfeld schafft, damit wir weiterhin die Innovationskraft in Europa sehen. Ja, das heißt politische Unterstützung und gesellschaftliche Akzeptanz auch für neue Technologien. Zurück zu den Abhängigkeiten. Wir haben eins als Fakt zu akzeptieren als Europa. Wir sind keine rohstoffreiche Region. Und darum werden wir im Bereich der Rohstoffe weiterhin Abhängigkeiten haben. Aber wir haben den größten Verbrauchermarkt der Welt. Und das ist die Gegenkarte, die wir haben. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Denn wir haben hier eine sehr starke Region, die nämlich politisch stabil ist. Bei allen Investitionsentscheidungen, die sie tätigen. Jeder, der außerhalb von Europa ist, wird sich fragen, was sind die Vorteile von Europa? Und politische Stabilität mit einem geringen Risiko einer beispielsweise Enteignung, wie man das in einigen Ländern erleben kann, auch in diesen Zeiten, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Hermann Hauser hat letzte Woche beim Salzburg Summit gesagt, dass das größte Risiko für Europa ist, dass sie zu wenig Risiken nimmt, zu wenig investiert in die Technologie, in die Innovation. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
Na, ich glaube, das ist nicht ein Risiko, was wir nehmen. Ich glaube, das sollte eigentlich die Grundvoraussetzung sein. Investitionen in Technologien ist kein Risiko meines Erachtens. Wir müssen bereit sein, diese Stärke, die wir haben, weiter zu stärken. Denn das wird der Fortschritt sein. Ich bin Wissenschaftler, ich muss so reden, das kann gar nicht anders. Ne? Der Fortschritt kam immer als ein technologischer Fortschritt. Und die Herausforderungen, die wir haben, ob das nun Inflationsbekämpfung ist, also Wirtschaftswachstum, ob es Klimawandel ist, technologisch müssen wir die Antwort finden. Wir müssen sie aber auch mit einer gewissen Akzeptanz haben. Wenn die Technologien nicht mehr in Europa entwickelt werden, sondern in anderen kontinentalen Regionen, dann wird dadurch Europa geschwächt. Und das beginnt meines Erachtens schon an den Universitäten. Europa ist Weltmeister in der Ausbildung von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Und dann schauen Sie sich mal an, wo gehen eigentlich die ganzen Nobelpreise hin? Ja, die gehen in andere Länder, aber da finden Sie dann europäische Namen. Das heißt, es ist für den Forscher attraktiver, weil er bessere Rahmenbedingungen findet, in anderen Ländern an einer Universität zu forschen als bei uns. Und das können wir wirklich ändern. Das können wir wirklich ändern. Wir müssen nur daran glauben. Und wir müssen dann auch stark genug sein, diesen Schritt weiterzugehen. Wir haben viele Technologien schon verloren. Ich habe schon seit Jahren immer gesagt, ich bedauere zutiefst, dass Europa nicht das Zentrum von Biotechnologie mehr ist. Das haben wir an Amerika abgegeben. Das ist gerade im Bereich der Pharmaforschung und Pharmaentwicklung die Schlüsseltechnologie schlechthin. Und wir haben quasi in Europa uns nicht genügend dafür eingesetzt. Als Wirtschaft, das sage ich auch, ich will das nicht an die Politik alleine abdelegieren, aber auch die Politik hätte ihren Beitrag leisten können.
Schauen wir noch ganz kurz auf die globalen Weltmärkte und wie hier die Situation ist. Wir kommen aus einer stark bipolar organisierten Weltordnung und unlängst beim KIT-Summit hat Dr. Ischinger mit Karl Theodor zu Guttenberg von einer aktuellen Weltunordnung gesprochen, in der die Verhältnisse neu geordnet werden. Wie sehen Sie hier die Lage und welche Regionen sollte man am Radar haben? Stichwort auch Afrika.
Naja, die bipolare Weltordnung ist Vergangenheit, das Faktum. Wir sind jetzt in einem Unruhezustand, der auch begleitet wird mit vielen Unbekannten. Das ist also wirklich eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Eines ist klar, die bipolare Weltordnung wird nicht so in der Zukunft weitergeführt werden. Und jetzt beobachte ich natürlich sehr genau, dass man die Entwicklungsländer, die wir in der Vergangenheit eigentlich nur über Subventionen gekannt haben, dass die auf einmal mit einbezogen werden bei der Neuordnung der Welt. Und alles, was dann von Bedeutung ist, dass wir nicht nur nach dem Kriterium gehen, inwiefern ist da ein politischer Konsens möglich, sondern auch inwiefern ist da ein Entwicklungspotenzial. Denn wir reisen, sehen auch die Reisen von Politikern nach Indien und nach Afrika in Ländern, die sonst eigentlich bei uns in den Zeitungen gar nicht so sehr aufgetaucht sind. Auf einmal bekommen die eine stärkere Rolle, weil es ist nicht der Status quo entscheidend, und das sind die bestehenden Märkte, sondern es sind die zukünftigen Märkte. Nach Indien reisen wir doch alle, weil wir wissen, es wird das zweite China und da wird sich die nächste wirtschaftliche starke Entwicklung abspielen. Das ist für mich ein ganz klares Kriterium. Wie jetzt die Neuordnung aussehen wird, das kann Ihnen heute bei dieser Gleichung mit vielen Unbekannten keiner beantworten. Wir müssen die Entwicklung weiter beobachten. Leider Gottes geht diese Unordnung auch mit viel Unfrieden einher. Und das bedrückt die Menschen, glaube ich, ungeheuerlich.
Die letzte Brücke sozusagen zu Elephant Skin, das große Thema des Klimawandels, der Nachhaltigkeit. Dort werden viele Geschäftsmodelle, viele neue Opportunities entstehen. Wir müssen gemeinsam anpacken. Sie sind in vielen globalen Regionen unterwegs, die das schon sehr stark nutzen und sich positionieren, Geschäftsbereiche und aufbauen. Wie sehen Sie hier Europa positioniert. Haben wir eine Chance, Exporteur der Green Technology zu sein, oder sind die anderen Märkte da auch schon sehr aktiv?
Na, ich glaube, wir sind in vielen Bereichen technologisch sogar führend. Ne? Leider Gottes haben wir im Bereich der Photovoltaik einen Teil davon schon wieder an China verloren. Da müssen wir natürlich aufpassen. Aber diese Entwicklung, diese Transformation hin zur Nachhaltigkeit ist ja eine unglaubliche Geschäftsopportunität für alle. Denn die gesamte industrielle Produktion wird als ein Zukunftsmarkt für uns hier auf einmal geöffnet. Denn wir werden in jedem Industriebereich werden wir eine Veränderung sehen. Nachhaltige Produktion, Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, überall werden Sie es finden und überall kommen hier neue Opportunitäten. Aber die Opportunitäten ergeben sich durch einen technologischen Wandel für mich. Durch einen neuen Einsatzstoff, ob das nun Wasserstoff ist oder grüner Strom, das soll jetzt mal dahingestellt sein. Aber es ist ein technologischer Wandel, der sich vollzieht. Und im Punkto Nachhaltigkeit muss ich jetzt natürlich auch auf Elephant Skin mal zu sprechen kommen. Denn das ist ja ein fantastisches Unternehmen, wo ich mich gerade aus diesem Grund entschieden habe, in dieses Unternehmen zu investieren. Denn Elephant Skin steht für ein Produkt, das zwei Dinge vereinbaren kann. Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. In der Regel, wenn Sie sich das anschauen, müssen Unternehmen für Umweltfreundlichkeit immer bezahlen. Wenn man sich das Produkt von Elephant Skin anschaut, dann werden Sie feststellen, Sie haben dort eine Abfallreduktion bis zu 90% und einen Kostenvorteil, der je nach Kunden bis zu 50% gehen kann. Das geht einher. Das ist in sich eine Win-Win-Situation, die durch ein neues Produkt entstanden ist. Ich muss das Produkt eben kurz erklären. Es ist der Ersatz von einmal Einweghandschuhen durch einen Handschuh, der durch ein besonderes Verfahren eine Oberflächenbeschichtung hat, die diesen Handschuh antiviral und antibakteriell macht. Und das, wenn man ihn sogar mehrfach gewaschen hat, bleibt diese Eigenschaft erhalten. Das heißt, man kann ihn wesentlich länger tragen und nicht, nachdem man den einmal benutzt hat, gleich wegschmeißen und kann damit natürlich diesen Einmal-Handschuh vollständig ersetzen. Es kommt dazu, dass der Tragekomfort ein anderer ist. Ja, ich weiß nicht, ob Sie die mal gemacht haben. Die Finger fangen sofort an zu schwitzen. Leute kriegen Hautirritation und so weiter. Dieser neue Handschuh, der hat die Eigenschaft, unwahrscheinlich bequem, wie eine zweite Haut. Ne? Ja. Darum ist der Name toll. Elephant Skin. Ja. Das ist, als wenn Sie noch eine Schutzhaut oben drüber haben. Und dieses Produkt überzeugt die Kunden. Und Elephant Skin ist eines der wenigen Unternehmen, die nicht selbst Werbung für sich machen müssen, sondern wo die Kunden aufgrund eines überzeugenden Produktes Werbung für diese Unternehmen machen. Und das finde ich fantastisch.
Ja, die sind wirklich sensationell unterwegs. Der Gründer Raiffeisenhammer gibt da wirklich Gas global. Ganz viele Kunden schon gewonnen und ist da auf Expansion. Und ich glaube, nebst der Abfallreduktion, die Sie genannt haben, noch der Zusatzeffekt, welcher Abfall wird reduziert? Es wird Plastikabfall reduziert. Ja. Richtig. Und da revolutioniert man sozusagen auch den Plastikverbrauch. Insbesondere im Nahen Osten, glaube ich, ist das ein Riesenthema, weil sich diese Länder entschieden haben, Richtung Zero Waste, Plastic Waste zu gehen.
So ist es. Das ist natürlich, und solche Schritte auf einmal, also wenn Sie 90% des Plastikabfalls reduzieren, das ist ja Wahnsinn. Und wenn Sie dann sagen, die 10%, die noch da sind, die recycle ich, ja, dann haben Sie wirklich ein tragfähiges, schlüssiges Konzept, wie sie wirklich zu 100% auch kommen können. Das haben wir nicht in allen Bereichen. Da, wo Elephant Skin einsetzt, haben wir eine sehr, sehr gute Chance.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Investor jetzt konkret beim Elephant Skin, aber auch vielleicht bei den anderen Startups? Wie aktiv sind Sie als Investor?
Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe meine Rolle nicht beschränkt als Geldgeber. Das ist ganz eindeutig, sondern ich versuche, dieses Unternehmen zu begleiten auf einem Weg, den ich jetzt bei Elephant Skin sehe, eine unglaubliche Wachstumsdynamik. Wichtig ist für mich das Management. Wenn das Management von dem Produkt nicht überzeugt ist, dann werde ich als Investor dort nicht einsteigen. Das kann es nicht sein. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie der Raphael Raiffeisenhammer das macht, der steckt einen ja an. Den hören Sie 2 Minuten zu und dann wissen Sie, der reist um die Welt und wird sein Produkt zum Erfolg führen. Und das ist der zweite Ansatzpunkt. Unternehmen, die gerade die Industrialisierung in anderen Regionen, also quasi international, sich engagieren wollen, da kann ich helfen. Insbesondere in den Regionen, wo ich selber auch Erfahrung gesammelt habe, auch letztendlich ein Netzwerk aufgebaut haben. Das setzen wir dazu ein. Und natürlich auch meine Erfahrung als Unternehmer, gerade wenn es darum geht, dass man manchmal unbequeme Dinge wie Kostensenkung machen muss, obwohl man so auf der Wachstumswelle sich befindet, die sind sehr, sehr wichtig. Und das ist ein tolles Prinzip, was wir hier leben bei Elephant Skin. Und darum habe ich auch mein Engagement verdoppelt.
Sind Sie offen für weitere Investments und sind Sie dann alle vor allem auf den Bereich der Nachhaltigkeit fokussiert?
Nein, also ich bin interessiert an allen möglichen Industriezweigen. Also es ist jetzt nicht da limitiert, weil ich sage, ich bringe Erfahrung im Energie- und Chemiebereich mit. Ich bin interessiert an alle möglichen Branchen. Wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt im IT-Sektor gerade vor kurzem gehabt. Also gerade neue Branchen interessieren mich da außerordentlich.
Und Startups, die schon einen Track Record haben, die schon einige Jahre am Markt sind, oder sind sie auch für ganz frühe Phasen zu haben?
Naja, ganz frühe Phasen sind schwieriger zu beurteilen. Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich bin zum Zeitpunkt eingestiegen bei Elephant Skin, wo sich genau abzeichnete, dass da ein unternehmerischer Volk eigentlich so ein Dornröschenschlaf macht. Ja? Das heißt, da kommen wir schneller zueinander. In einer ganz, ganz, ganz frühen Phase, da muss das wirklich schon ein überzeugendes Konzept sein, das so eine Dimension hat, in der Zukunft einen großen Markterfolg zu haben. Aber da sind sicherlich die Investitionen schwieriger.
Abschließend vielleicht die Frage, weil Sie gesagt haben, die Zinsen sind höher. In Zeiten der niedrigen Zinsen haben die Startups besonders floriert, weil viel Geld am Markt war. Aber sehen Sie auch diese Zeit gut für Neugründungen, für Innovation, für Gas geben, wenn die Wirtschaft schwächelt?
Ja, die Zeiten sind schwieriger. Also das ist gar keine Frage. Ja, weil jetzt in diesem Umfeld sind auch Investoren deutlich vorsichtiger geworden. Ja, sie schauen natürlich auch in andere Regionen. Ja. Wir denken alle manchmal immer, wir sind alleine auf dieser Welt. Das ist ja leider nicht so. Wir stehen überall in einem permanenten Wettbewerb. Und wenn gerade die Finanzierungskosten nach oben gehen, dann gibt es natürlich irgendwann einen Wettbewerb auch um die Euros und Dollars. Und für Startups, Unternehmen, da können wir jetzt lange uns was Besseres wünschen, sind die Zeiten schwieriger geworden.
Und insofern braucht man tolle Investoren, die nicht nur Geld bringen, sondern auch ihr Know-how und Netzwerk. Herr Seele, vielen, vielen Dank für diese Einschätzungen. War wirklich, wirklich spannend mit Ihnen, habe einiges Neues gelernt. Ich hoffe, wir bleiben contenttechnisch weiterhin miteinander im Austausch.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke sehr. Danke fürs Dabeisein. Das war ein Deep Dive mit Rainer Seele, mit wirklich einer ordentlichen Weitsicht, aber auch natürlich mit seinen Insights als Investor. Falls ihr da Produkte habt, könnt ihr euch natürlich bei ihm auch melden, mit einem tollen weltweiten Netzwerk und einer Expertise, die wirklich sondergleich ist. Insofern heute war das alles für euch. Stay tuned. Wir bleiben an dieser Story dran, auch an der Wachstumsstory von Elephant Skin. Danke fürs Dabeisein und tschüss.